Lasst uns mit unserer grundlegenden Praxis beginnen. Die Praxis des Ankommens, des Angekommenseins und des Daseins. Wir machen uns kurz bewusst, dass wir hier hingekommen sind, dass es also ein Ziel gegeben hat, eine Intention und einen Weg, und wir sind jetzt hier. Wir könnten also in gewisser Weise sagen, jetzt bin ich hier. Korrekterweise können wir nur sagen, jetzt ist mein Körper hier. Jetzt sitze ich hier. Ich bin angekommen. Und es kann manchmal sehr hilfreich sein, den Körper auch wissen zu lassen, dass er jetzt hier ist, indem wir uns ein wenig strecken vielleicht, gerade hinsetzen, was auch immer. Sozusagen den Körper zu spüren. Und jetzt bringen wir auch den Geist hierhin. In einer ganz einfachen Form. Wir legen den Geist auf unserem Körper ab. Wir nehmen den Körper als ein Objekt, das, an dem der Geist sich verankern kann, auf den er sich ausruhen und ablegen kann. Auf die Art und Weise ist eben der Geist auch hier angekommen. Vielleicht noch nicht ganz. Vielleicht sind noch restliche Gedanken und Irritationen und Vorstellungen und Emotionen da, sodass wir uns jetzt einen ganz kleinen Moment die Gelegenheit geben, uns mit dem Körper zu verbinden. Körper und Geist sind jetzt vereint. Und somit sind wir jetzt ganz da. Und so könnten wir jetzt sagen, jetzt bin ich hier. Mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Sein. Und wenn es möglich ist, spüren wir dort hinein als ein Erleben. Ein einfaches, ganz Dasein. Und wir schließen diese kurze Übung jetzt mit den drei Glockentönen ab. Für diesen Prozess liebe ich das englische Wort practice. Es hat so mehr etwas von praktizieren. Das deutsche Wort üben ist ein bisschen anstrengender. Aber das Wort practice ist ganz entscheidend jetzt. Practice heißt, ich wiederhole einen bestimmten Vorgang, immer wieder eine bestimmte Aktivität, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Andersrum ausgedrückt, ich habe ein Ziel, ich möchte etwas erreichen. Das ist auch sehr klar, was ich dort erreichen möchte. Und da gibt es eben einen Prozess dafür, einen Weg. Und dieser Weg hat Elemente. Und es geht es jetzt darum, diese Elemente sozusagen der Reihe nach immer wieder zu üben, bis ich dieses Element beherrsche, wenn man so will, um dann zum nächsten Element vorzugehen. Wenn ich also zum Beispiel mir vorstelle, ein Musikinstrument, wie man so schön sagt, zu beherrschen, und zwar durchaus in einem gehobeneren Level. Stelle mir also vor, ich wäre Konzertpianist eines Tages oder Pianistin. Das ist das Ziel. Und dann begebe ich mich in einen Prozess, in einen Weg, wobei ich jedes Element übe, um dann hoffentlich eines Tages dorthin zu kommen oder vorher frustriert aufzuhören. Wenn wir uns unter diesem Aspekt einmal die Lebensläufe von Menschen anlesen, die wirklich zu großen Meistern geworden sind, die haben eine für uns unvorstellbare Energie dort reingegeben. Vielleicht sagt euch der Begriff Anne-Sophie Mutter, die große Violinistin, etwas. Ihr könnt auch andere Menschen nehmen. Die hat mit 5 oder 6 Jahren gewusst, ich möchte die Violine beherrschen lernen und hat angefangen zu praktizieren, jeden Tag 6 bis 8 Stunden. War von der Schule befreit, um eben üben zu können. Und das Ergebnis ist dann sozusagen gekommen. Ich habe mich mit vielen dieser Menschen beschäftigt und sie alle sind diesen gleichen Weg gegangen. Tai erzählt immer wieder, dass er so 10 Jahre alt gewesen ist, obwohl er in einem buddhistischen Umfeld groß geworden ist, gab es noch nicht viel Bilder oder Illustrierten zu seiner Zeit. Nur Statuen. Aber eines Tages sah er das Bild in einer besonderen Form des Buddha. Und er hat gesagt, so möchte ich sein. Und wenn der Dalai Lama zu dieser Größe, wenn man so will, hingewachsen ist, dann nicht deswegen, weil er grundsätzlich reinkarniert war. Er war also nicht der geboren mit diesen Fähigkeiten, sondern er ist mit 5 oder 6 Jahren in die Schulung gekommen. mit den herausragendsten Meistern seiner Zeit geübt und gelernt. Wir haben eine Zeit lang mit einem tibetischen Lehrer oder Lama gelernt, Lama Sopa Rinpoche. Und er hat einmal gesagt, wenn wir alle so wie die Sportler und die Künstler üben würden, mit dieser Ausrichtung und mit dieser Intensität, wären wir alle schon erleuchtet. Gut, ich nehme an, dass niemand hier erleuchtet werden möchte. Aber ich muss uns deutlich machen, es geht hier um Praxis. Es geht um ein Ziel, etwas, was ich erreichen möchte, wo ich hin möchte und entsprechende Vorgaben. Hier auf diesem Weg ist von Thay ein Ziel definiert worden oder herausgestellt worden, das der Kern der buddhistischen Praxis ist, aber traditionell nicht im Vordergrund gestanden hat. Nämlich der Geisteszustand Sati, der Geisteszustand Bewusstheit. Er taucht im achtfachen Weg erst an sechster Stelle auf. Thay hat ihn nach vorne genommen. Und wir werden die nächsten Tage dann verstehen, warum er das gemacht hat. Aber selbst auch ohne das Verstehen, können wir vielleicht jetzt nachvollziehen, es geht um Praxis. Und zwar die Praxis der Bewusstheit. Dorthin zu kommen, dass wir bewusst sind, dass wir einen Geisteszustand haben, der einfach da ist, offen, wach, nicht besetzt, nicht konditioniert. Das ist die grundsätzliche Definition oder Beschreibung von Sati. Und ich möchte uns heute durch diesen Prozess noch einmal sehr detailliert hindurchführen. Der erste Punkt heißt Ankommen. Ankommen heißt, ein bestimmter Prozess ist abgeschlossen. Ich habe mir also etwas vorgenommen, ich wollte etwas tun, etwas erreichen. Und in gewisser Weise ist das jetzt erreicht, abgeschlossen. Thays klassisches Beispiel ist immer seine Tasse Tee. Bei uns darf es auch ein Espresso sein. Oder für mich ein Cappuccino. Ich habe also die Vorstellung, plötzlich überkommt mich die Idee, ich brauche eine Tasse Kaffee. Damit fangen wir an. Ohne die Intention würde ich sitzen bleiben. Warum soll ich aufstehen? Ist den meisten klassisch spirituell nicht so ganz deutlich, dass wir immer mit einer Intention beginnen. Mir gibt es dann die ganz eigenartige Vorstellung, dass der Buddha gesagt hätte, man sollte keine Wünsche haben. Und das wird dann übersetzt, man sollte keine Intentionen haben. Das ist natürlich Unsinn. Ohne eine Intention tun wir gar nichts. Und nur um das deutlich zu machen, als der Buddha so hinterfragt wurde, sollen wir denn nun wirklich keine Wünsche haben? Also um Gottes Willen. Aber natürlich, aber die richtigen. Ja, okay. So. Also, wir haben also eine völlig normale weltliche Intention. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Was mich dazu bewegt, aufzustehen, dorthin zu gehen, wo hoffentlich es die Möglichkeit gibt, dass ich mir einen Kaffee mache. So. Und an dieser Stelle hat Tai sich in den ersten Jahren immer regelrecht mental verhakt, möchte ich mal sagen. Er hat gesagt, trink doch um Gottes Willen jetzt diese Tasse Kaffee. In aller Bewusstheit, Wachheit und Ruhe. Weil er festgestellt hat, wir Westerner haben das erreicht, kippen das runter und dann ist die nächste Aktion. Wenn Tai eine Tasse Tee trinkt, steht er auf und setzt sich hin. Dann ist das, was er wollte, erstmal grundsätzlich erreicht. Dorthin zu kommen, dass er eine Tasse Tee hatte. Und dann trinkt er sie. Und in diesem kleinen Zwischenraum ist das Ankommen. Den ganzen Tag hindurch, wenn wir beginnen darauf zu achten, ist dieses Ankommen da. Ankommen heißt, eine Aktion ist beendet zu meiner Zufriedenheit. Wenn das nicht der Fall ist, laufe ich durch. Und wir westlichen Menschen haben die Angewohnheit, nur durchzulaufen. Weil wir auf diesen Moment des Eier nicht achten. Und es ist keine Pause, das Wort ist falsch. Eine Pause ist etwas Willentliches, das ich also immer irgendwo einschalten kann, wenn ich auf die Idee komme, ich müsste mal eine Pause machen. Worauf ich hinaus möchte, ist, diesen ganz natürlichen, organischen Prozess den ganzen Tag hindurch wahrzunehmen. Und immer dann, wenn ich sagen kann, okay, dann könnte ich jetzt mit der Praxis beginnen. Das kann so weit gehen, dass ich zum Wagen gehe, zum Auto, zum Fahrzeug, mich reinsetze, den Schlüssel auch noch einstecke und dann praktiziere. Das ist ein völlig organischer Prozess. Jetzt habe ich einen Schnitt sozusagen in einem Prozess. Ganz organisch haben wir das immer beim Atmen. Alles, was wir tun, ist organisch abgeschaut von dem, was wir sowieso tun. Und viele spirituelle Schulen legen genau darauf Wert. Ich atme ein dann dreht sich das um und ich atme aus. Und in diesem kleinen Augenblick ist nichts. In diesem kleinen Augenblick denkt der Geist nicht. Ihr könnt das sogar willentlich machen. Ihr atmet ein, haltet den Atem an. Und es ist nur mit Anstrengung hinzukriegen, dass wir dann weiterdenken. In diesem Augenblick ist das Bewusstsein nicht aktiv. Es wird nicht gebraucht. Es wird nicht gebraucht. Das Bewusstsein wird nicht gebraucht. Der ganze Mechanismus kommt sozusagen zur Ruhe. Einatmen, Ruhe, ausatmen. Und wie ich sagte, viele traditionelle Schulen legen auf diesen Moment einen immensen Wert. Das Erleben eines Geisteszustandes, eines gesamten Körper-Geist-Zustandes, der ohne Aktivität ist. Aber dieser Geisteszustand ist wach, vital, wenn man so will, bereit, um mit der nächsten Aktion zu beginnen. Es ist also kein dumpfes Pause machen, sondern halten und dann kommt die nächste Aktion. Und es ist immer wieder wichtig, dieses Halten nicht als Halten zu merken, sondern als organischer Prozess. Okay, und weiter. Und an der Stelle spüren, da ist jetzt nichts. Diese Vorgabe von vielen spirituellen Schulen ist für uns westliche Menschen immens schwierig. Weil wir Nicht-Aktivität nicht aushalten. Wir müssen immer aktiv sein. Deswegen ist das, was ich jetzt sage, so wichtig, in Anführungszeichen. Es verlangt relativ viel, ja schon fast Kraft, das tun zu können. Nicht durchzulaufen. Aber auch nicht zu sagen, jetzt machen wir mal Pause. Ist schon wieder der Wille, sondern es organisch laufen zu lassen und keine Angst zu haben, dass da dieser kleine Moment ist, in dem es still ist. In dem es still ist. Keine Bange. Ausatmen kommt. Ja. Das ist das Schöne bei diesem Ganzen. Diese Prozesse haben in sich selbst immer eine Dynamik, die vorgegeben ist. Ich kann nur bis zu einem bestimmten Punkt und Volumen hin einatmen. Ich kann mich bemühen, wie ich will, aber ab irgendeinem Punkt geht es nicht mehr. Und das Gleiche ist dann dieses Umschalten zu verlängern. Pranayama wird das gemacht, um das zu spüren. Aber auch das ist begrenzt. Ab irgendeinem Punkt muss ich dann weitermachen. Ja. Und auch das hat seine Begrenzung. Deswegen ist für mich das so ein wichtiger Hinweis, dass ihr euch hineinfühlt in diesen dynamischen Rhythmus des Lebens, der völlig in sich läuft, den wir zwar beeinflussen können, aber grundsätzlich nicht verhindern. Auf diesen Punkt werde ich in den nächsten Tagen noch oft kommen. So, wenn wir also so weit gekommen sind, dass wir diesen Moment haben, wo wir sagen können, ah ja, jetzt könnte ich in den nächsten Schritt oder überhaupt vielleicht den ersten Schritt der Praxis eintreten. Der nächste Schritt ist, Körper und Geist zu vereinen. Und das wiederum hat einen ganz, ganz tiefen Sinn. Und wenn wir das ein bisschen praktizieren, dann merken wir auch, was das für einen Sinn hat. Wenn ich den Geist mit einem Objekt verbinde, und ich meine damit nicht, konzentriert zu sein, sondern heute sagt man im Englischen so schön, zu verankern, ihn sozusagen, ich liebe das, auf einem Objekt abzulegen. Dann hole ich diesen Geist ganz natürlicherweise oder die Energie dieses Geistes ganz natürlicherweise dorthin auf diesen Punkt. Und damit sind alle Gedanken, Ideen, was auch immer sonst im Geist vorhanden ist, jetzt im Moment nicht aktiv. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, sie sind nicht aktiv. Ich muss nur ein bisschen loslassen, dann sind sie wieder da. Es ist also kein Befreiungsakt, sozusagen. Ja? Aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der wieder zur grundlegenden Praxis im Buddhismus gehört, klassischerweise ist das die Shamatha-Technik. Ich hole den Geist also aus seiner Chaos, aus seinem, wie haben wir heute so morgen so schön gehört, aus seinem Casino heraus. Er kann gar nicht anders, er kriegt jetzt was anderes. Und erst dann gibt es die Möglichkeit, das Bewusstsein zu erleben oder zu kultivieren. Tai hat das dann sicherlich auch nicht nur bei sich, sondern vor allem bei anderen erlebt und gesagt, dieses Objekt muss etwas sein, wo wir hinwollen. Es muss uns also irgendwie Freude machen. Es macht so einfach, sich hinzusetzen und auf den Atem achten, kann ziemlich dumm sein. Obwohl er dann oft genug sagt, ich bin atemsüchtig. Das heißt, ich lege meinen Geist auf dem Atem ab. Das ist also ein Vorgang. Damit bin ich also im Tun. Und dieses Tun, den Geist auf etwas abzulegen, kann ich auch den ganzen Tag hindurch tun. Und ist auch gleichzeitig wieder ein Schwerpunkt in dieser Tradition. Aber es ist Tun. Wenn ich esse, weiß ich, dass ich esse. Das heißt, ich richte meinen Geist auf etwas aus. Ich ankere ihn, ich verankere ihn. Das ist ein Tun. Das ist also ein erster Schritt, der für viele von uns grundsätzlich erstmal notwendig ist, um sozusagen eine gewisse Intention aufzubauen, den Geist auf ein Objekt abzulegen. Aber es ist Tun. Ja. Der entscheidende Schritt kommt dann, dass der Geist jetzt nicht mehr in seinem Chaos hängt, dass er zentriert ist und dass damit auch gleichzeitig ein Erleben von Dasein entsteht, ist der entscheidende Schritt. Das heißt, solange ich mich nach dem Tun ausrichte, komme ich nicht dorthin, dass dieser Punkt entsteht, wo der Geist sagt, jetzt bin ich da.
Oder komme ich?
Ja.
Komme ich nicht oder komme ich? Sondern komme ich nicht oder komme ich?
Solange ich noch auf ein, noch nach außen gerichtet bin und im Tun bin. Ja. Ist sozusagen jetzt nur ein bestimmter Prozess gemacht. Und wenn wir das lange genug machen und das wirklich nicht plötzlich, kommt ein Erleben auf. Mir ist ganz wichtig, deutlich zu machen, es gibt ein Tun und ein Erleben. Und entscheidend ist für den ganzen Schritt ein Erleben. Ein Erleben von Bewusstsein. Davor ist man bewusst in dem Sinne, dass man sich auf ein Objekt ausrichtet. Ein Vergleich, der vielleicht verständlich ist. Wenn ein Sportler seinen Körper trainiert, sagen wir mal, eine Fußballmannschaft, dann wird sie in das Training geschickt und übt dort bestimmte Methoden, aufgebaut in einem Prozess vom sogenannten Coach. Und jeder Prozess hat in sich einen bestimmten Sinn, wenn man so will. Man trainiert da etwas Bestimmtes. Und da das alles ein sehr, sehr komplexes System ist, hat man sehr, sehr viele Methoden. Deswegen sind diese Trainings für die Sportler ganz wichtig. Und so würden die zum Beispiel interessanterweise Seilchen hüpfen. Ich weiß nicht, wie das, weißt du, wie es italienisch heißt? Ja, so. So. Ja. Das hat aber nur Sinn im Training. Ist im Training aber wichtig. Ja? Aber wenn es darum geht, auf den Platz zu gehen, nimmt man nicht das Seilchen mit. Ja, das hört sich jetzt lustig an, aber das machen wir. Wir schleppen die Praxis mit in unser tägliches Leben und das ist falsch. In unser tägliches Leben gehört das Erleben. Deswegen heißt das Leben auch Leben. Es ist ein Erleben. Aber das dauert schon eine Zeit, bis man durch dieses Seilchenhüpfen so viel Kraft und Flexibilität und Ähnliches aufgebaut hat, sodass das spontan und von sich heraus auf dem Feld angewendet werden kann. Entscheidend ist also für unseren Weg, für unsere Praxis, dass wir das, was wir üben, ins tägliche Leben gebracht werden kann. Sonst brauchen wir es nicht machen. Sonst laufen wir durch die Welt seilchenhüpfend. Wir laufen durch die Welt und sind immer dabei, Seilchen zu hüpfen. Ja? Und das hat so ein eigenes Momentum bekommen, dass man auch jedem zeigt, dass man praktiziert. In irgendeiner besonderen Art und Weise. Das ist verkehrt. Die Praxis gehört in einen bestimmten Raum, in eine bestimmte Atmosphäre. Ja? Deswegen ist ja auch dieses Ankommen so wichtig, dass ich mir sozusagen den Raum schaffe, jetzt zu praktizieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eine Aktion abgeschlossen ist. Ich mache das nicht während des Laufens. Die Aktion ist Ende. Ich setze mich hin und trinke in Ruhe meine Tasse Tee. Auch da wird es wieder schwierig für uns westliche Menschen. Wir sind es so gewöhnt, im Stehen, im Laufen auch noch zu essen. Imbissstube, Kultur. Okay? Wir haben also einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Diese Praxisschritte oder diese Praxis beginnend damit, dass ich mir den Raum gebe, den Raum finde, dass ich sagen kann, okay, in diesem Raum habe ich jetzt die Zeit, die Gelegenheit, die Energie, den Geist auf dem Körper zu verankern. Das habe ich nicht, wenn der Geist für irgendetwas gebraucht wird. Ist das klar? Ja? Es wird für uns oft genug sehr schwer, wenn der Geist so besetzt ist, so im Laufen ist, wenn wir so emotional besetzt sind, dass wir es einfach nicht schaffen, den Geist in die Ruhe, in die Konzentration hineinzubringen. Wir erleben das auch hier sehr oft. Wir kommen in die Meditation, in die Stille, sozusagen in das Praxisfeld. Und dann geht es da oben los. So. Und dann müssen wir lernen, für uns lernen, was brauchen wir für Vorbereitungsschritte, dass ich mich dann auch hinsetzen kann. Glaubt ja nicht, und ihr versteht das sicherlich jetzt, dass ihr mit diesem konfusen, aufgeregten, emotionell besetzten Geist in der Meditation dann weiterkommt. Wir sind also dann nur damit beschäftigt, den Geist in irgendeiner Weise dort zu uns zu bringen. Und damit werden wir die nächsten Tage uns gut beschäftigen. Dieser ganze Weg ist etwas, der zu unserem Leben gehört. Wenn ich also wieder diese großen Künstler, Meister nehme, deren Leben hat sich darum konzentriert. Die haben das also nicht nebenbei als Hobby gemacht. Und ich werde dann darauf kommen, dass ich nicht möchte, dass wir jetzt hier Profis werden. Davon gibt es genug. Aber dass wir uns schon ein bisschen darüber im Klaren sind, dass wir eine Verantwortung für diesen Prozess dadurch aufnehmen, dass wir uns um den Geist kümmern und um den Körper. Ja? Diese Praxis sollte uns zu einem Geisteszustand bringen, der frei ist von konditionierten Gedanken, von allen möglichen Gedanken, Emotionen, die uns bewegen im täglichen Leben, uns überwiegend automatisch zu verhalten. Aber das ist eigentlich für uns Menschen nicht komisch. Wir sind es völlig gewöhnt und gewohnt und erzogen, so zu denken, so zu handeln, so zu sein. Und erst sozusagen im Kontrast zu einem Geist, der das nicht hat, wird uns dieser Geist, dieser Geisteszustand schwer. Aber es kann uns auch im normalen Leben schon passieren, ohne dass wir einen Geist erlebt haben, der offen und wach und nicht konditioniert ist. Vielen Menschen und grundsätzlich allen Menschen, die hier oder in ähnlichen Bereichen sitzen, haben ab irgendeinem Punkt angefangen, unter diesem konditionierten Geist zu leiden, im weitesten Sinne. Wir haben uns irgendwie eng gefühlt, getrieben, automatisch, unfrei. Und interessanterweise hat selbst Freud am Ende seines Lebens das letzte Werk genannt, das Unbehagen in der Kultur.
Er hat
Das Unbehagen in der Kultur. Das war der letzte Aufsatz, das letzte kleinere Werk von Freud mit der Überschrift Das Unbehagen in der Kultur. Ihm ist das also auch mittlerweile aufgefallen. Nur, und da ist der Unterschied,
Unwohlsein.
Ist Unbehagen ist Unwohlsein. Okay. Ja, ich habe das Original, den Originalausdruck genommen. Und was eben passiert, dass wir zwar merken, dass sollte vielleicht anders sein. Wir fühlen uns vielleicht in vielen Tagen sehr unzufrieden und irritiert oder was auch immer. Dass wir aber dennoch nicht wissen, was wir tun sollen. Wie dort sozusagen herauszukommen. Der Satz, den Helga und ich von Beginn unseres Zusammenseins gebraucht haben, war: Das kann doch nicht alles sein. Das, was uns dort vorgelebt wird und abgefragt wird, wie wir zu sein haben, das kann nicht alles sein. Da ist mehr. Aber wir wussten nicht was. Und dieses, wenn man so will, dieser Prozentsatz, vor allen Dingen in der westlichen Welt, ist relativ groß. Sodass Menschen jetzt überwiegend dorthin gehen und zu sagen, okay, dann wollen wir doch mal diesen konfusen Geistesinhalt ändern. Drehen wir da ein bisschen dran und machen das ein bisschen eleganter und das ein bisschen harmonischer und so weiter und so weiter. Und das Ganze nennt man dann Psychologie, Psychotherapie und Coaching. Und das ist in vieler Hinsicht der erste Schritt. Wenn ich also so verhakt bin, brauche ich also erstmal ein gewisses Vermögen, zum Beispiel hier zu sitzen. Und das kann... Ein Vermögen, eine Fähigkeit, einen Raum. Ja, nicht? Wenn ich also richtig gut emotional verhakt bin, sollte ich nicht auf einen spirituellen Weg gehen. Dann ja. Dann ist er notwendig. Dann ist der nächste Schritt. Okay? Und meine Beobachtung ist, dass heute im Westen, okay, ja, dieser Schritt im Vordergrund steht. Sich emotional, geistig in irgendeiner Art und Weise mit diesem konditionierten Geist auseinanderzusetzen und zu versuchen, ihn irgendwie flexibler und offener zu machen. Das ist, wie ich sagte, wertvoll, aber nicht unsere Praxis. Unsere Praxis heißt, ich komme in einen Geisteszustand, der eben das alles nicht hat. Dieser Geisteszustand oder die geistige Qualität, oder ich brauche oft genug nur das Wort Bewusstsein oder Bewusstheit, ist frei von jeder Konditionierung. bin offen, wach, da. Auch wenn wir uns das jetzt vielleicht nicht so unbedingt vorstellen können und vor allen Dingen auch nicht unbedingt als irgendein Ziel, das wir uns vorstellen, dann möchte ich uns beruhigen, ich werde das deutlich machen, was wir damit erreichen wollen. Und weswegen das nach meiner Erfahrung auch die große Möglichkeit ist. Wir nehmen jetzt einfach mal an, und wenn es nur für einen kleinen Augenblick ist, dass du in dieser Wachheit, Offenheit und Klarheit sein kannst, und wenn es nur für einen kleinen Moment ist. In dem Moment, wo du dort rauskippst in den konditionierten Geist, Gedanken, Emotionen, Ärger, was auch immer, wird das stark. Es war noch nie so stark. Es wird im Kontrast jetzt stark. Das ist die einzige, von meiner Warte aus gesehen, organische, simple Art und Weise, mit dem konditionierten Geist umzugehen. Denn in diesem Kontrast, und da kann ich euch versichern, passiert jetzt eins, dass du in irgendeinem Punkt sagst, nee, das mache ich nicht mehr. Das ist ja verkinscht. So nannte das Trungpa Rinpoche dann. Ja. Diese Ideen und Vorstellungen und Gedanken, die sind ja alle, die bringen mich ja eigentlich nur ins berühmte Dukkha. Ich tue das nicht mehr. Aber ich brauche dafür die Klarheit. Und das ist das, womit wir anfangen. Die Klarheit des Geistes ist dort, in dem Geisteszustand, der wach, offen und sehend ist. Aber nicht sehend aus dem konditionierten Geist heraus, sondern aus einem anderen Geisteszustand, den ich uns dann noch beschreiben werde. Wir westliche Menschen haben immer so diese Vorstellung, wir müssten Methoden haben, wir müssten Praktiken haben, wir müssten etwas gesagt bekommen, bitte mach das und dann machst du dies. Ja? Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, wie kann ich denn bloß? Und ich sage einfach immer wieder, praktizieren. Es hört sich vielleicht ein bisschen anstrengend an. Oder auch unbefriedigend. Ich, das in dem Sinne, ich möchte doch gleich morgen da irgendwie erleuchtet sein, anders mit dem Leben umgehen und ähnliches mehr. Und ich kann dann nur sagen, morgen wirst du noch im gleichen konditionierten Geist sein wie heute. Und nur im Kontrast verschwindet das. Wie von selbst. Völlig normal. Das ist meine Erfahrung und auch das, was ich immer weitergebe, dass alles muss organisch sein. Ansonsten sind wir wieder am Machen, am Tun, am Hinkriegen, am Drehen, am Deichseln, wie auch immer. Ich gebe euch gerade das Wort dafür, die klassische Beobachtung und Praxis stammt aus dem koreanischen Zen, von einem der größten Zen-Meister, Chinul. Und er hat gesagt, und das ist jetzt klassisch Zen, Sudden Enlightenment, Gradual Cultivation. So, und damit gemeint ist, ich erlebe diesen Geist, der im Moment wach ist, bewusst, offen, nicht konditioniert. Und der sieht jetzt Die Tage sagte mir jemand, Karl, es ist ganz komisch, mich interessiert das nicht mehr. Ich habe gesagt, das ist nicht komisch. Das ist so. Das, was uns so klassischerweise interessiert, kommt alles aus dem konditionierten Geist. Oder sagen wir mal überwiegend. Und so ganz langsam wachsen wir daraus in einen anderen Geisteszustand, in ein anderes geistiges Erleben. Und das ist mir jetzt wichtig, dass ich sozusagen die Hoffnung aufmache. Jetzt sitzen wir da nicht einfach und sind wach. Da muss doch noch etwas sein, mit dem ich mit der Welt in Kontakt trete, oder? Okay. Ja?
No?
Wenn ich also sozusagen keinen konditionierten Geistesinhalt mehr habe, dann weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nur, wie ich mich verhalten soll, weil ich entsprechend trainiert bin, konditioniert bin. Wir haben das heute Morgen in der Sutra gehört, Vergangenheit, Zukunft, Erinnerungen. In diesem Geist, den ich uns sozusagen leuchtend vorstelle, ist das nicht da. Und selbst herausragende buddhistische Philosophen fragen dann den westlichen Mensch, ja, wie kann man sich denn dann noch verhalten? Kann man. Aber nicht aus dem Konditionierten. Wir haben einen anderen. Okay? Gut. Wir beginnen also auf diesem Weg mit der Stärkung, mit der Realisierung der Bewusstheit. Hin zu diesem Geist, offen, wach, da, präsent. Und das kann ein langer, anstrengender Weg sein. Und ich habe uns vorhin schon mal, wenn man so will, gewarnt, dass es einen sehr wichtigen Punkt gibt, aus dem Tun herauszukommen in das Erleben. Okay? Und ich sage, habe uns jetzt zum Schluss gesagt, der Buddha hat immer wieder gesagt, der erste Geistesfaktor auf dem Weg heißt Vertrauen. Und ich gebe euch das Vertrauen, dass es durchaus einen Geist gibt, der dann eintritt. Mit dem wir dann mit der Welt in Kontakt sind, aber eben nicht aus einem konditionierten Geist, sondern interessanterweise aus einem nicht konditionierten Geist, der uns aber zum Handeln, zum Verhalten bringt. Im Gegensatz oder ähnlich wie der konditionierte Geist das tut. Da werdet ihr jetzt sagen, na, dann bin ich aber gespannt, oder? Und ich kann euch nur sagen, das geht. Das ist seit Tausenden von Jahren gegangen. Und als erstes ist es dem, wie wir ihn nennen, dem Buddha, Siddhartha Gautama, so gegangen. Er hat es erlebt und weitergegeben. So, das war also eine etwas schlichte Einführung in die Praxis, so detailliert wie möglich. Und fühlt euch von mir aufgefordert, das zu praktizieren. Dafür sind wir hier. Ich werde an bestimmten Punkten erläutern, warum das für uns Sinn macht. Und an der Stelle könnt ihr dann immer sagen, für mich nicht. Ist in Ordnung. Ja. Ja. Das Vertrauen habe ich nicht, was auch immer. Und trotzdem möchte ich euch bitten, euch die Chance zu geben, zu praktizieren. So detailliert, wie es möglich ist. So wach, wie es möglich ist. Und so oft, wie es möglich ist. Hier ist es möglich. Zu Hause, im Beruf, in der Familie wird es sehr, sehr schwer, weil der konditionierte Druck sehr hoch ist. Hier machen wir ihn uns selbst. Draußen wird er von außen aufgedrückt. Also es ist eine Chance. Für mich ist es die Chance, weswegen ich fast 40 Jahre auf diesem Weg bin und in dieser Form der Umgebung fast 30 Jahre lebe. Sonst würde ich hier nicht sitzen können. Ich wäre ein völlig anderer Mensch. Das kann ich euch versagen. Völlig anderer Mensch. Ich habe völlig anders angefangen. Und nur durch die Praxis, die mich ganz langsam hier hingebracht hat, bin ich hier hingekommen. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es mir auf ein Stück Papier und legt es in die Glocke. Dann kann ich in den entsprechenden für mich Umfeld dann darauf eingehen. Ist das okay, ja? Bitte nehmt die Chance, ja? Und bitte im Wesentlichen Kritik. Laudatio brauchen wir nicht. Ja? Dass wir gut sind, wissen wir. Ja? Sondern Zweifel ist wichtig. Den kann man ausräumen. Okay? Danke fürs Zuhören.